Einmal im Monat gehen wir hier als Gemeinde durch ein ganzes Buch. Wir haben begonnen mit 1. Mose und wir sind heute bei dem Buch Galater. Im Neuen Testament der Galaterbrief. Und wir wollen einmal diesen Galaterbrief besser verstehen. Zum einen einen Überblick gewinnen, was steht da eigentlich drin, wie ist da eigentlich der Ablauf, aber auch verstehen, was macht diesen Galaterbrief so besonders, was ist der besondere Anteil auch dieses Briefes im Neuen Testament. Also wir brauchen keine anderen Hilfsmittel als nur die Bibel heute und wollen uns mit dem Galaterbrief beschäftigen. Der Galaterbrief ist einer der mächtigsten und nützlichsten Briefe gegen das falsche Vertrauen auf die eigenen Werke und gegen das falsche Vertrauen auf rein äußerliche Formen und Rituale, die in der Geschichte der Kirche immer wieder aufkamen. Tatsächlich ist es ist so sehr in uns Menschen drin, dass wir auf unsere eigenen Verdienste, auf unsere eigenen Werke oder auf irgendetwas, was wir tun können, ob es nun sinnvoll ist oder nicht, aber was wir irgendwie praktizieren können, um darin Sicherheit zu finden, das steckt so sehr in uns Menschen drin. Und der Brief, der das vielleicht am deutlichsten aufzeigt und dagegen ankämpft, ist der Galaterbrief. Kein Brief im Neuen Testament trug so sehr dazu bei, die christliche Gemeinde von dem falschen Joch des Judaismus im ersten Jahrhundert als auch von der Gefangenschaft der römischen Kirche zu befreien, wie auch von allen ähnlichen Formen, die immer wieder die Gemeinde Christi von dem wahren Evangelium und echter christlicher Freiheit abbringen wollten. In der Reformationszeit und dieser bahnbrechenden Befreiung von den römisch-katholischen Irrlehren, ist besonders der Galaterbrief Martin Luther so sehr ans Herz gewachsen, dass er schreibt, ich zitiere, der Galaterbrief ist mein Epistelchen, dem ich mich vertraut habe, er ist meine Käthe von Bora. Er nannte den Galaterbrief nach dem Namen seiner Frau. So lieb war ihm dieser Brief geworden. Doch es geht in diesem Brief nicht nur um Zerrbilder und um Irrlehren, die abgebaut werden. Nein, dieser Brief beschreibt uns auch, was das Evangelium der Gnade Gottes ausmacht und unterscheidet von all den menschlichen Ideen und religiösen Traditionen. Nun, an wen ist der Galaterbrief geschrieben? Es hilft ein bisschen auch uns vorzustellen, uns daran zu erinnern, was die Situation war. Es heißt hier in Galater 1 und in Vers 2, den Gemeinden von Galatien. Den Gemeinden von Galatien. Also, dieser Brief, den hat Paulus geschrieben. Er nennt sich hier Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott dem Vater. Er schreibt an mehrere Gemeinden in Galatien. Nun, Galatien war ein größeres Gebiet in der heutigen Türkei, im zentralen Türkei. Die Galater waren Nachkommen von den Galliern. Tatsächlich ist Galatien und Gallien sprachlich miteinander verwandt. Es gab nämlich gallische Volksstämme, die haben sich im 3. Jahrhundert vor Christus nach verschiedenen Wanderzügen auch in Zentraltürkei niedergelassen. 189 vor Christus wurden die Galater aber von den Römern besiegt, das ganze Gebiet dort. Und 25 vor Christus wurde diese südliche Region zu einer römischen Provinz. Und diese römische Provinz, die haben sie genannt nach diesen Volksstämmen, und zwar Galatia. Dort wohnten dann mit der Zeit nicht mehr nur Nachkommen der Gallier, sondern es siedelten alle möglichen Kulturen und Nationen in dem Gebiet, weil dort auch Handelsrouten durchgingen und so weiter. Nun ist die Frage, die debattiert wird, die Gemeinden in Galatien, meint das das nördliche Gebiet, wo mehr diese gallischen Volksstämme noch lebten, oder meint es eher die südliche römische Provinz Galatien, wo alle möglichen Leute wohnten, die aber halt auch diesen Namen Galatien noch hat? Nun, es gibt Argumente für und wider in beiden Situationen, aber es macht ein bisschen was aus, gerade was die Datierung angeht. In der Apostelgeschichte finden wir aber nur konkrete Berichte, wie Paulus durch die südliche Provinz Galatien durchgegangen ist. In Apostelgeschichte 13 und 14, da hören wir, wie er die Städte Antiochia in Pisidien, Ikonion, Lystra, dort wurde er gesteinigt, und Derbe besucht und dort Leute sich bekehren zu dem wahren Gott. Von der nördlichen Region erfahren wir in der Apostelgeschichte gar nicht, dass Paulus dort missionierte. Manche Nebensätze kann man so interpretieren, dass er vielleicht auch in den nördlichen Gegenden war, aber wahrscheinlicher ist eher, dass das auch zu dem südlichen Teil gehört, was beschrieben wird, wenn er da irgendwo durchzog. Also, wir gehen davon aus, dass Paulus hier schreibt an die Gemeinden, die tatsächlich in Apostelgeschichte 13 und 14 gegründet wurden. Die Christen, die dort zusammenkamen, in Ikonion, in Lystra, in Derbe und diesen Städten. Und wenn das stimmt, dass diese Gemeinden in der südlichen Provinz Galatien gemeint sind, dann waren das Gemeinden, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden. Also gleich die erste Missionsreise, die Paulus und Barnabas angingen. Barnabas kommt hier in dem Brief übrigens auch häufiger vor. Und dann spricht es für eine frühe Datierung. Wahrscheinlich kurz vor dem Apostelkonzil, 48 oder 49 nach Christus. Und das macht gerade deswegen auch Sinn, weil inhaltlich geht es genau um das Thema, worum es auch bei dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 ging. Wie ist das Verhältnis zwischen den Heidenchristen, die zum Glauben an Christus gekommen sind? Wie ist ihr Verhältnis zu dem jüdischen Gesetz, zu den Bestimmungen, zu den Gesetzen, die Mose am Sinai den Volk gegeben hat? Wie ist es mit den jüdischen Ritualen? Müssen die Heidenchristen erstmal Juden werden, damit sie wirklich Christen werden können? Und das Interessante ist, dass Paulus gar nicht auf diesen Beschluss von dem Apostelkonzil eingeht. Er sagt nicht, hier, die Apostel haben einen klaren Brief gesendet an all die Gemeinden, und hier haben sie ganz klar bestätigt, dass die Heidenchristen nicht erst Juden werden müssen, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen und so weiter und so fort. Darauf geht er nicht ein. Und das ist ein starker Hinweis darauf, dass es scheinbar noch kurz vor dem Apostelkonzil stattgefunden hat. Aber nach dem Streit mit Petrus in Antiochia, worauf er in Galater 2 eingeht, dass auch Petrus, als er Antiochia besuchte, dieser Streit, dieser Konflikt aufkam. Wie gehen wir denn jetzt um mit solchen, die jüdisch aufgewachsen sind, die gewohnt sind, nicht zusammen mit den Heiden zu essen? Sollten wir das beibehalten oder nicht? Nun, was war denn der Anlass für diesen Brief? Paulus erhielt offenkundig Nachricht von sogenannten Judenchristen, er selbst nennt sie dann falsche Brüder, die in den von Paulus gegründeten Gemeinden viel Unruhe stifteten, weil sie sagten, dass man auch das jüdische Gesetz halten muss, dass die Heidenchristen in Galatien eben sich auch beschneiden lassen müssen, dass sie die jüdischen Festtage halten müssen, dass sie all diese Dinge mit einhalten müssen, wenn sie gerettet werden wollen. Und so etwas Ähnliches lesen wir direkt nach der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 15. Also er kommt gerade aus diesem Gebiet der Galatien, kommt wieder mit Barnabas Und dann heißt es, und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Also genau diese Situation fand auch in Antiochia statt, von wo aus Paulus und Barnabas ausgesandt wurden. Und daraufhin ordnen die Apostel an, kommt mal nach Jerusalem, wir werden da mal genauer drüber diskutieren. Wahrscheinlich war genau das der Moment, wo die Leute nicht nur nach Antiochia kamen, sondern auch in die Gemeinden, die gerade gegründet worden sind, in Galatien. Und dort hatten sie die gleichen Probleme. Der Neutestamentler F.F. Bruce, er schreibt, als wie in Apostelgeschichte 15, Vers 1 berichtet wird, jüdische Besucher ins syrische Antiochia kamen und begannen die dortigen Christen zu lehren, dass diejenigen, die nicht nach dem Gesetz des Mose beschnitten waren, nicht gerettet werden konnten, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere, die dieselbe Linie verfolgen wollten, die neu gegründeten Tochtergemeinden in Antiochia besuchten, und zwar nicht nur in Syrien und Zilizien, wie der apostolische Brief angibt, sondern auch in Südgalatien. Wenn dem so ist, dann wurde der Brief an die Galater geschrieben, sobald Paulus von den Ereignissen erfuhr, und zwar am Abend des in Apostelgeschichte 15, Vers 6 beschriebenen Treffens in Jerusalem. Dies, so wird vermutet, würde die zutreffendste Korrelation zwischen den Daten des Galaterbriefs und der Apostelgeschichte und die zufriedenstellendste Datierung des Galaterbriefes ergeben. Es muss eingeräumt werden, dass der Galaterbrief in diesem Fall der früheste der erhaltenen Paulusbriefe ist. Also, wir müssten versuchen, wo können wir das einordnen in dem Ablauf der Apostelgeschichte, und wahrscheinlich genau nach der ersten Missionsreise, aber noch kurz vor dem Apostelkonzil. Und Paulus, könnt ihr euch vorstellen, gerade die erste Missionsreise bricht auf und Gott gibt seinen Segen und Menschen kommen zum Glauben und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, und er kommt zurück und dann kommen dort schon die Ersten und sagen, nee, also das, so geht das nicht. Die müssen erstmal Juden werden, sie müssen sich erstmal beschneiden lassen, sie müssen erstmal die jüdischen Rituale kennenlernen, erst dann können sie gerettet werden. Sonst gehören sie noch überhaupt nicht zu dem Volk Gottes. Und in dieser Drangphase schreibt er offensichtlich auch sofort an die Gemeinden in Galatien. Und als er gehört hat, dass sie ebenso verunsichert und überredet wurden und fortgezogen wurden. Und das tut er in einer durchaus teilweise heftigen Sprache. Paulus, man merkt richtig, wie ihn das umtreibt, dieses Thema, wie wichtig ihm dieses Thema ist. Und er hier sehr, sehr direkt wird. Offensichtlich wurde aber auch Paulus selbst angeklagt. Also, dieser große Missionar, er kommt gerade zurück und dann kommen Leute aus Jerusalem und aus der Gegend und die besuchen die Gemeinden, die gerade von Paulus und Barnabas gegründet wurden. Und die erzählen denen, also der Paulus, wisst ihr, der war überhaupt nicht von den Aposteln beauftragt. Er wurde gar nicht von den Aposteln gesandt. Er ist eigentlich ein Abtrünniger, da ihr seid ihm vielleicht ein bisschen auf dem Leim gegangen, das war alles nicht so richtig abgesprochen, wie es hätte sein sollen. Und Paulus gebraucht den Galaterbrief und erklärt, nee, ich habe das den Aposteln durchaus dargelegt, was ich als Evangelium halte, aber viel wichtiger noch ist, nicht die Apostel haben mich gesandt, Gott hat mich gesandt. Außerdem haben sie Paulus offensichtlich auch seinen Ruf geschadet, dass sie sagten, also eigentlich hatte der die Gemeinden verfolgt, eigentlich geht es ihm vielleicht darum, die Gemeinden zu zerstören oder hier etwas sein eigenes Ding zu drehen, irgendwie seine eigene Richtung. Und er erklärt, Ja, er hat die Gemeinde Christi früher verfolgt. Aber dann ist Christus in sein Leben gekommen sein Leben wurde verändert und er wurde beauftragt. In Galater 1, Vers 13 schreibt er, denn ihr habt von meinen früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinden Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Ja, manches an so Halbwahrheiten wurde vielleicht mit aufgebracht, um seine Glaubwürdigkeit zu mindern. Vielleicht gab es aber auch Anklagen, was seine Lehre angeht, dass er vielleicht einfach immer nur das erzählt, was er denkt, den Menschen gefällt, was den Menschen gefällt, dass er in Jerusalem anders redet als dann bei den Galatern. Aber in Galater 1, Vers 10 sagt er, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also er verteidigt sich dagegen, dass er nicht einfach nur aus Menschenfurcht hier etwas sagt, sondern er lügt nicht. Und offensichtlich gab es auch solche Anklagen, dass er vielleicht in Jerusalem noch die Beschneidung predigt, dass sie beschnitten werden sollen, aber dann, wenn er irgendwo anders ist, dann predigt er etwas anderes, je nachdem, damit er keine Last hat, damit er keine Not hat, was halt gerade etwas bequemer ist. Aber er schreibt in Galater 5, Vers 11, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Also er sagt, nein, er predigt bestimmt nicht die Beschneidung. Offensichtlich hat Paulus es also mit so manchen falschen Informationen, falschen Anklagen auch gegenüber seine Person, sowohl persönlich als auch lehrmäßig zu tun. Und Paulus ist da ziemlich entrüstet drüber. Aber nicht nur wegen dieser persönlichen Diffamierung, sondern ihm geht es ums Evangelium. Und er sagt, diejenigen, die euch zwingen wollen, sich beschneiden zu lassen, und sonst könnt ihr nicht gerettet werden, ach, die sollen sich am liebsten verschneiden. Die sollen am liebsten mit dem Messer abrutschen und sich mehr abschneiden, als ihnen recht ist. Er ist richtig verbittert, er ist wirklich erzürnt über die, die das Evangelium so verdrehen zum Schaden. Wir merken auch, wie aufgebracht er ist, dass er, anders als bei den anderen Briefen, er beginnt gar nicht mit einem Dankgebet. Normalerweise hat er einen relativ klaren Aufbau, dass er diese Einleitung, den Gruß gibt und dann beginnt es erstmal, wofür er dankbar ist. Und er schreibt sein Dankgebet auf, selbst bei den Korinthern, wo so vieles schlecht lief und auch so einige Anklagen gegen ihn kamen, weiß er noch einiges an Positiven zu nennen. Bei den Galatern geht er sofort ins Thema und man merkt, oh, das bewegt ihn wirklich. Und hier wird er sehr, sehr klar. Wie gesagt, vermutlich der erste Brief von Paulus, der uns überliefert ist. Und wir wollen einmal diesen Brief durchgehen. Es beginnt mit einer Einleitung. Die ersten 10 Verse können wir durchaus als Einleitung nehmen. In den ersten 5 Versen gibt es diesen Gruß. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir merken hier schon, so wie er sich selber beschreibt, hier geht schon gleich zur Sache. Er sagt schon sofort, ich bin nicht Apostel durch Menschen, sondern von Gott. Und in den Versen 6 bis 10 geht er sofort zur Anklage. Also er wundert sich darüber, wie sie sich so schnell zu einem anderen Evangelium abgewendet haben und sagt, dabei gibt es gar kein anderes Evangelium. Und er entrüstet sich über diese fremde Verwirrung, dass da Leute gekommen sind, die haben das Evangelium, das er und Barnabas verkündet haben, sie haben es umgekehrt. Und dann verflucht er sie. Ja, wer ein anderes Evangelium lehrt, der sei verflucht. Das ist die Einleitung. Und dann gibt es drei Hauptabschnitte. Der erste ist eine persönliche Verteidigung, das zweite ist eine lehrmäßige Verteidigung und das dritte ist eine praktische Verteidigung. Und wir können es so grob aufteilen, die ersten beiden Kapitel sind eine persönliche Verteidigung, die Kapitel 3 und 4 eine lehrmäßige Verteidigung und die Kapitel 5 und 6 eine praktische Verteidigung. Also die ersten beiden Kapitel, persönlich, Verteidigung des Apostelamtes. In den Versen 11 und 12 erklärt Paulus, dass er das Evangelium nicht von menschlicher Art empfangen hat, also dass er nicht unterrichtet wurde von Menschen, das Evangelium zu verstehen und auch nicht von Menschen beauftragt wurde, sondern durch die Offenbarung von Jesus Christus. Und in den Versen 13 bis Kapitel 2, Vers 21 erklärt er dann seine Sendung zur Mission, also dass er zur Mission ausgesandt wurde, auch unabhängig von den Aposteln. Das heißt, seine Berufung, seine Bekehrung und Berufung war nicht abhängig von den Aposteln. Zum einen nennt er das Argument von seiner Bekehrung und der Zeit in Arabien. Also noch nachdem er zum Glauben kam, blieb er erstmal in Damaskus und dann ging er für wenige Jahre in das Gebiet Arabien. Wir wissen nicht genau, was er dort gemacht hat und wo er genau war. Dann kam er aber zurück nach Damaskus und erst nach 3 Jahren ging er nach Jerusalem. Aber er sagte schon davor, bevor er die Apostel getroffen hat, wurde er schon durch die Gnade Jesu berufen, damit ich unter den Nationen verkündigte, sagte er. Also er hat diese Berufung zum Dienst, zum Apostel schon empfangen, ganz ohne das, was die Apostel gesagt haben. Er zog nicht Fleisch und Blut zu Rate, sagt er. Und das führt er weiter aus in einem zweiten Argument, nämlich der erste Besuch nach der Bekehrung in Jerusalem, nach 3 Jahren, da blieb er 15 Tage mit Petrus. Und dort traf er keinen anderen als nur Jakobus, dem Bruder des Herrn. Und dann ging er zurück nach Zilizien. Und nach erstem Zögern war doch die Freude in der Gemeinde groß. Sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Also auch hier, er hat nicht irgendwie eine besondere Schulung oder sowas erhalten von den Aposteln. Er ist nicht gesendet von den Aposteln, sondern er ist direkt von Christus berufen worden. Das heißt, er ist kein Aposteljünger, sondern er ist ein berufener Apostel von Jesus selbst. Aber wir finden dann in Kapitel 2, die ersten 10 Verse, dass er von den Aposteln offiziell bestätigt wurde in Jerusalem. Ja, er hat ihnen das Evangelium dargelegt und er sagt, besonders diesen Angesehenen, also die Apostel und die in der Gemeinde hoch angesehen waren, den hat er das Evangelium erklärt, sogar nochmal in einem engeren Kreise, noch ganz genau. Und sie haben ihn nicht gezwungen, Titus zu beschneiden, einen Grieche, den er mitgenommen hatte, trotz der Versuche dieser falschen Brüder, auch damals schon irgendwie den Titus dazu zu bewegen, dass er beschnitten werden muss. Aber er hat den Aposteln den Fall dargelegt und sie haben ihm nichts auferlegt. Er musste nichts weiter tun, sondern er hat eine Bestätigung bekommen von den Angesehenen. Und das benutzt er als Argument und sagt, okay, ich bin von Christus zum Apostel berufen worden. Und die Apostel selbst haben bestätigt das, was ich lehre und auch das, was ich tue. Und haben dem nichts weiter aufgetragen. In Kapitel 2, Vers 8 und 9 heißt es, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Also so wie Petrus für die Juden zum Apostel gesetzt war, so hat Jesus Paulus für die Heiden zum Apostel auserwählt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Also hier gab es eine offizielle Bestätigung, diesen Handschlag der Gemeinschaft. Und Petrus und Johannes und Jakobus sagten, ja, wir arbeiten zusammen. Und ihr geht zu den Heiden und wir gehen hier unter den Juden missionieren. Damit widerlegt Paulus diese Anklagen, die von diesen falschen Brüdern in Galatien gegenüber Paulus erhoben wurden. Und er geht sogar noch weiter und veranschaulicht das in dem Streit mit Petrus, dass er erklärt, was mit Petrus los war. In Kapitel 2, Vers 11 bis 21, da ist die Situation, dass eben auch solche Leute nach Antiochia kamen. Und nachdem Petrus erst auch mit den Heidenchristen in Antiochia gegessen hat und merkt, jetzt kommen welche aus Jerusalem, dann sonderte er sich ab. Und Paulus sagt, er heuchelte. Das heißt, er tat so, als würde er noch ganz nach dem Zeremonialgesetz leben, nicht keine Gemeinschaft mit Heiden haben. Und dann sondert er sich ab, um nur mit den Juden, die dann ankamen als Besucher, nur mit ihnen zu essen. Und Paulus steht auf und sagt, das ist keine Kleinigkeit hier. Sondern das, was du tust, es untergräbt das Evangelium. Und er widersteht ihm ins Gesicht, öffentlich. Er sagt, das darfst du nicht tun. Damit untergräbst du das Evangelium. Damit beweist du eine falsche Menschenfurcht. Und er verlässt den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums. Muss man sich mal vorstellen. Paulus, er erkannte, hier irrt der Apostel Petrus. Und er erklärt das Prinzip des Evangeliums. Nicht durch Werke können wir gerettet werden und nicht durch eine Aufrechterhaltung der mosaischen Gesetze, sondern nur durch Glauben. Die Gesetze, die mosaischen Gesetze, sie dienten zur Unterscheidung zwischen Juden und Heiden, aber in Christus sind sie abgebrochen und dürfen nicht wieder aufgerichtet werden, sonst wird Christus und das Evangelium verraten. Er schreibt hier in Vers 18, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also er sagt, wenn wir das Evangelium verstanden haben, dann dürfen wir diesen Teil des Gesetzes, welcher die Heiden und die Juden trennte und der in Christus niedergerissen ist. Wir dürfen das nicht wieder aufbauen, nur um zu sagen, oh ja, dann sind wir alle Sünder und schuldig, weil wir uns nicht richtig absondern von den Heiden, sondern wir müssen verstehen, Christus, wir sind mit Christus gestorben und wir leben Gott und diese alten Satzungen haben keine Herrschaft mehr über uns. Eine persönliche Verteidigung seines Apostelamts. Der zweite große Teil ist Kapitel 3 und 4, eine lehrmäßig Verteidigung der Rechtfertigungslehre. Und hier geht es natürlich von dem einen auch ein bisschen fließend zum anderen. In Kapitel 3, Vers 1 bis 18 verteidigt Paulus die Rechtfertigung durch Glauben allein. Und er beginnt, dass er mal hinweist auf die persönliche Erfahrung der Galater selbst. Wie seid ihr denn überhaupt zum Glauben gekommen? Wie habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Und hier wird er ziemlich direkt: Unverständige Galater, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Also er sagt, ihr habt selber erfahren die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Geistes, die mit der Verkündigung dieses Evangeliums euer Leben verändert hat. Und jetzt wollt ihr wieder zurückkehren zu einem fleischlichen Gesetz, zu äußeren Satzungen, zu Dingen, die, die keine Kraft in sich selbst haben. Und dann führt er es weiter aus am Beispiel von Abraham. Der Glaube Abrahams war nicht etwas, wo er gerettet wurde durch seine Werke, sondern es heißt, der Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte der Verheißung Gottes, der Verheißung von Isaak und dem Segen. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Und Abraham glaubte das und dieser Glaube, nicht seine Werke, dieser Glaube wurde ihm angerechnet als Gerechtigkeit vor Gott. Und er erklärt, alle, die glauben, so wie Abraham es tat, an die gute Botschaft, an die Verheißung des Segens, die werden mit Abraham gesegnet, so wie wir es heute Morgen in der Predigt gehört haben. Aber der Fluch des Gesetzes ist etwas, was hinzukam. Abgelöst von der Verheißung und dem Glauben bringt das Gesetz nur Fluch über den Ungehorsam. Nicht durch die Verkündigung des Gesetzes, einige Jahrhunderte später, nach Abraham, dann bei Mose, nicht durch das Gesetz werden Menschen gerettet, sondern wenn sie glauben, wie Abraham. Aber das Gesetz, es zeigte auf, wie nötig sie Rettung haben. Christus hat den Fluch getragen, damit die Gläubigen davon befreit werden und den geistlichen Segen Abrahams empfangen. Ja, dieses Gesetz, es führte hin zu Christus. Wir mussten verstehen, warum wir überhaupt Errettung nötig haben. Wir mussten erkennen, dass wir Sünder sind und dass das Gesetz Gottes uns unter einen Fluch stellt, wenn wir nicht vollkommen gehorchen. Und nach der Verheißung kam Christus dann, der eine Nachkomme, und er hat den Fluch getragen. Er ist für uns zum Fluch geworden. Dann erklärt Paulus in Kapitel 3, Vers 15 bis 18, diese Verheißung, die Abraham gegeben wurde, die dauerte an. Als Mose das Gesetz empfangen hat, war nicht die Verheißung schon aufgelöst oder abgebrochen oder irgendwie noch mit zusätzlichen Bedingungen versehen. Die Verheißung war gültig, genauso wie Gott sie dem Abraham gegeben hat. Die Verheißung erfüllt sich nicht in vielen Nachkommen, sondern dem einen Nachkommen, Jesus Christus. Das Gesetz veränderte die Verheißung nicht und hebt sie auch nicht auf, sondern das mosaische Gesetz, das Jahrhunderte nach diesem Versprechen an Abraham kam, macht die Verheißung nicht ungültig, sondern sie sollte sogar der Verheißung dienen. Das Gesetz ist also nicht gegen die Verheißung. Es ist nicht plötzlich ein anderer Heilsweg, eine andere Form, wie wir nach Gerechtigkeit streben sollen, sondern es sollte dazu dienen, dass wir die Verheißung richtig verstehen und auch unsere Not, dass wir diese Verheißung brauchen, was diese Verheißung bedeutet. In Kapitel 3, Vers 19 bis 4, Vers 7 erklärt er dann die Bedeutung des Gesetzes. Es hat einmal eine inhaltliche Bedeutung. Das mosaische Gesetz hat seinen Sinn nicht in der Rechtfertigung, also es sollte niemals dazu dienen, wenn ich das vollkommen halte, dann kann ich den Himmel verdienen, dann kann ich gesegnet werden von Gott. Es war auch nie, sondern es war zur Überführung der Sünde. Wir sollten verstehen, dass sozusagen schwarz auf weiß geschrieben, dass wir dem nicht mehr entkommen können, wir sind Sünder. Etwas, was Abraham erkannte und auch seine Nachkommen, aber unter Mose wurde es noch einmal klar, das Gesetz gebraucht, um die Menschen zu überführen, wir brauchen einen Retter, wir haben keine Gerechtigkeit in uns selbst. Und dann erklärt Paulus, es hatte auch nur eine zeitliche Begrenzung, es hatte eine zeitliche Frist. Es ist nur temporär hinzugekommen, nicht dauerhaft, sondern vom Sinai bis zu Christus. Und es dient zur Verdeutlichung, dass die Rettung allein durch Glauben an Christus kommen muss. Es erzieht hin zur Erkenntnis Christi. Da, wo sich die Verheißung erfüllt und wir Kinder Abrahams sind, da ist die Unterscheidung und die Hinführung des mosaischen Gesetzes nicht mehr notwendig und nicht mehr in Kraft. Also das, was gegeben war, um zu Christus hinzuführen, um auf Christus hinzubewahren, um auf Christus hinzudeuten und darauf zu zeigen, das hat keine Gültigkeit mehr, da wo Christus gekommen ist. Nun, das ist noch ein großes Thema. Wir werden am Ende noch ein bisschen darauf eingehen. Aber was Paulus nun wichtig ist, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, dann bestätigt das unsere Sohnschaft. Dann bestätigt das, dass wir in Christus sind, dass es erfüllt ist. Und darum ruft er, Kapitel 4, Vers 8 bis 31, er ruft zur Umkehr. Die Galater, die wurden so verwirrt, die wurden so, er sagt, wer hat euch verzaubert? Sie wurden so verunsichert durch diese Bestimmungen von den Juden, von den Judaisten, wie sie auch genannt werden, die gesagt haben, also ihr könnt nicht wirklich Christen sein, wenn ihr nicht vorher euch an das mosaische Gesetz haltet. Und Paulus, er hat eine persönliche Sorge. Er sagt, kehrt nicht zurück zur Knechtschaft, wie zu der Zeit, als ihr Gott noch überhaupt nicht kanntet. Also was er sagt, ist im Grunde, wenn ihr euch wieder zurückwendet zu äußerlichen Formen, zu diesen bloßen Ritualen, die euch jetzt hier mit angegeben werden, über den Glauben an Christus hinaus, damit ihr gerettet werdet, dann seid ihr wieder so wie zu der Zeit, als ihr Christus gar nicht kanntet. Da habt ihr auch vertraut auf äußere Dinge, auf irgendwelche Werke, die ihr tun könnt. Und ihr kanntet Gott nicht. Wenn ihr das zulasst, dass zu dem Evangelium, zu dem Glauben allein, in Christus allein, aus Gnade allein, wenn da jetzt eure Werke und eure Formen und irgendwelche Rituale hinzukommen, die ihr machen müsst, damit ihr gerettet werden könnt, dann seid ihr wieder wie zu der Zeit, als ihr Gott nicht kanntet. Und er erinnert sie, wo ist eigentlich eure herzliche Glückseligkeit geblieben? Als Paulus dort ankam, war er schwach und krank. Und sie nahmen ihn mit solch einer Freude auf, aufgrund des Evangeliums, das er verkündete. Sie nahmen keinen Anschluss daran, dass er so schwach wirkte und so kraftlos, sondern sie merkten, was für eine Kraft das Evangelium hat. Und er sagt, merkt ihr eigentlich, was ihr verloren habt? Wo ist diese Glückseligkeit, die ihr erlebtet? Und dann sagt Paulus, ich zweifle an eurem Heil. Ob Christus wirklich in euch ist oder ob das alles vergeblich war. Wir merken also, wie ernst es Paulus ist. Und dann ermahnt er anhand einer bildlichen Auslegung von Sarah und Hagar, der Frau und der Nebenfrau von Abraham. Und er sagt, diese Frauen, sie sind wie ein Bild auf die zwei Bündnisse, einen Bund der Werke und einen Bund der Gnadenverheißung. Der eine Bund beruht auf die Kraft des Fleisches. So wie Abraham, der dachte, okay, Hagar ist eine junge Frau, mit ihr kann ich ein Kind zeugen, in eigener Kraft, damit erfülle ich das, was Gott mir verheißen hat, damit bringe ich Segen. Und Paulus sagt, und wozu bringt es in die Sklaverei? Hagar ist ein Bild einer Sklavin. Aber der andere Bund, der Bund der Gnadenverheißung, er beruht auf der Wirkung des Geistes und er führt in die Freiheit, so wie Sarah eine freie Frau war. Und er erklärt, die galatischen Christen sind Söhne Sarahs durch den Glauben. Also die Heidenchristen waren, sie sind wie die wahre Frau von Abraham. Sie sind wie Kinder der wahren Frau von Abraham durch den Glauben. Aber er sagt, die Judaisten, also die aus Jerusalem kommen, durch ihr Vertrauen auf das Gesetz sind sie wie Kinder Hagars, wie Ismaeliten, die nicht erben mit Abraham, wie wir es heute Morgen gelernt haben. Das war eine heftige Beleidigung. Ich weiß nicht, ob man Juden in schrofferer Weise beleidigen kann als so. Und er sagt, aber genau das können wir lernen von der Geschichte von Hagar und Sarah. Und er sagt, Sarah ist ein Bild für die Wirkung des Geistes und für die Gnade, die Gott gibt durch sein Wunder. Und Hagar ist ein Bild dieses Bündnisses, das auf die eigenen Werke beruht, wo wir in eigener Kraft versuchen, etwas zu erwirken und Segen zu erringen. Und es bringt nur in die Sklaverei. Und dann endet es mit einem praktischen Abschluss, Kapitel 5 und 6, Verteidigung der christlichen Freiheit. In Kapitel 5, die ersten 12 Verse, schreibt Paulus von der Gefahr durch die Aufgabe der Freiheit. Christus hat uns zur Freiheit befreit und in der müssen wir stehen bleiben. Wir können wieder hinlenken zu einem Werkebund, obwohl wir doch eigentlich zur Freiheit berufen sind. Wir können wieder zurückfallen zu einem Vertrauen auf unsere eigenen Werke. Und das wäre, wie Paulus sagt, dann wären wir aus der Gnade gefallen. Aus dem Verständnis, dass wir allein aus Gnade gerettet werden müssen. Er schreibt in Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Die Erneuerung des mosaischen Gesetzes über die Christen würde die Gläubigen versklaven unter ein Joch der Sklaverei, sagt er hier. Und außerdem, die Erneuerung des Gesetzes entfremdet von Christus. Christus wird euch nichts nützen, sagt er. Ihr seid von Christus abgetrennt, ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr euch wieder zurückwendet und auf eure Gesetzeswerke vertrauen wollt. Die Erneuerung des Gesetzes verpflichtet die Gläubigen, wer sich beschneiden lässt, muss das ganze Gesetz halten. Die Zeremonie rettet nicht, es gehört zu einem Werkebund. Also durch diese Zeremonien empfangen wir keinen Segen, sondern wer sich beschneiden lässt, der sagt damit auch, ich bin verpflichtet, das gesamte Gesetz zu halten, um gerettet zu werden. Und das entspricht nicht dem, was Christen bezeugen sollten. Die Erneuerung des Gesetzes raubt auch die Kraft. Paulus sagt, in dem Gesetz ist keine Kraft. Nur der durch Liebe wirksame Glaube ist kräftig. Das bewirkt erst wirklich das, wozu das Gesetz hindrängen sollte. Und nicht ein falsches Vertrauen auf unsere Kraft, sondern die Kraft, die durch den Glauben tätig wird, ist das, was wirklich wirksam ist. Und er sagt, die Erneuerung des Gesetzes hindert den Gehorsam gegenüber der Wahrheit des Evangeliums. Also tatsächlich sind wir sogar ungehorsam, wenn wir in einer falschen Weise auf Gesetze vertrauen und nicht auf das Evangelium, wozu Gott uns ruft. Er schreibt hier in Vers 7, ihr lieft gut, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Gott ruft uns auf zur Buße und zum Glauben und nicht auf uns selbst zu vertrauen. Und er sagt, wenn ihr jetzt wieder eine falsche Form des Gesetzes neu einführt, dann seid ihr ungehorsam. Und die Erneuerung des Gesetzes kommt nicht von Gott, sondern von einer falschen Überredung. Er sagt, das ist ein falscher Sauerteig, der alles durchdrängt und der kommt nicht von Gott. Und zuletzt, die Erneuerung des Gesetzes entfernt den Anschluss des Kreuzes, den Kern des Evangeliums, dass Christus für Sünder sterben musste, damit sie allein aus Gnaden durch Glauben gerettet werden. Wer seine eigenen Werke aufrichtet anhand eines Gesetzes, der macht das Kreuz zunichte. Dann wäre das Kreuz nicht mehr so ein Anstoß, nicht mehr so eine Empörung für den Mensch, für den stolzen Menschen. Und in Kapitel 5, Vers 13 bis 26 warnt er dann aber auch vor dem Missbrauch der Freiheit. Auch das gibt es. Also die Freiheit in falscher Weise dem Gesetz zu unterwerfen, aber auch, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und die Freiheit missbrauchen. schreibt hier in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wir haben es heute Morgen im Gottesdienst gelesen. Und er erklärt, durch die Wirkung des Geistes erfüllen wir eigentlich das Moralgesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht durch Beschneidung, nicht durch Zeremonien, nicht durch irgendwelche Festlichkeiten, nicht durch irgendwelche Rituale, sondern da, wo der Geist in uns wirkt, erfüllen wir das, was das Gesetz eigentlich verlangt, nämlich die Liebe. Durch das Leben des Geistes, der gegen die sündigen Begierden ankämpft. Und dann listet er die ganzen Werke des Fleisches auf, aber auch die Frucht und Wirksamkeit des Geistes. Die erfüllt das, was das Gesetz eigentlich von uns verlangt, was das Moralgesetz verlangt. Und nur in Christus sind diese Begierden und Verlangen gekreuzigt. Nur durch Christus können wir gegen Sünden ankämpfen und tatsächlich ein Leben führen in Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. In Kapitel 6, die ersten 10 Verse, ruft er dann zu einem rechten Gebrauch der Freiheit. Helft denen, die straucheln. Tragt einander die Lasten. Und er ruft auf zur Unterstützung der Lehrer in den Gemeinden. Könnt ihr euch vorstellen, wenn dort einige Älteste eingesetzt wurden und dann kamen andere, die rhetorisch begabt und mit so einer Bibelkenntnis vom Alten Testament dann die Gemeinden verunsicherten, dass sie doch all diese jüdischen Rituale halten müssen und dann plötzlich wurden die eigenen Ältesten verachtet und vernachlässigt und Paulus ruft auf, die Lehrer in den Gemeinden zu unterstützen, sie zu achten, aber auch allen Menschen Gutes zu tun, und zwar besonders den Christen. Er schließt ab dann in den letzten Versen, 6, Vers 11 bis 18, mit einer persönlichen Unterschrift und nochmal einer Verurteilung der Judaisten. Und er zählt ihre Motive auf. Sie suchen nur nach ihren Ruhm. Und sie sind es gerade, die aus Furcht vor Verfolgung da irgendwie noch diese äußeren Formen weiter predigen, im Gegensatz zu Paulus, der nicht solche falschen Motive hat, auch wenn es von ihm gesagt wird. Und dann schließt er ab mit einem Segen. Also, das ist der grobe Überblick über den Galaterbrief. Und wir stellen uns immer noch zwei Fragen. Was lehrt dieser Brief über Christus? Und was lehrt dieser Brief über die Rettung? Zum einen lehrt uns dieser Brief, dass Jesus Gott ist. Gleich im ersten Kapitel, in Kapitel 1, Vers 11 und 12 heißt es, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Schöner Hinweis darauf und ziemlich deutlich, Jesus ist nicht menschlicher Art. Das heißt, er ist nicht nur Mensch, sondern er ist Gott, der sich Paulus geoffenbart hat. Wichtiger Hinweis. Und Paulus erklärt, dass wir durch den Glauben aufs Engste mit Jesus verbunden sind. Das Leben als Christ, es ist ein Leben in Gemeinschaft mit Christus. Und Christus, der wirksam ist in unserem Leben. In Galater 2, Vers 20, so ein wunderbarer Vers. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was für eine wunderbare Erfahrung, dass er sagte, alles, mein ganzes Leben, alles, was ich in dieser Zeit lebe, Christus lebt in mir, Christus wirkt in mir. All das ist... Durch den Glauben ist er aufs Engste mit Christus verbunden. Und er erklärt hier im Galaterbrief, dass Jesus der eine Nachkomme Abrahams ist, in dem sich die ganze Segensverheißung erfüllt. Hier nimmt Paulus Bezug auf Grammatik. Tatsächlich lernen wir in der Bibelauslegung, wie wichtig Grammatik sein kann. Nun, Paulus sagt, dass es nicht darum geht, dass Abraham eine große Nachkommenschaft verheißen ist, sondern es geht um die Einzahl. Nun, natürlich wusste er, dass die Einzahl Nachkommen auch für eine große Anzahl sein kann, für ein Volk oder sowas. Aber er sagt, nee, hier steckt mehr dahinter. Wenn dem Abraham eine Nachkommenschaft verheißen ist, dann ist dieser Singular sehr, sehr wichtig, denn es erfüllt sich in dem einen. Nicht in verschiedenen Samen, sondern in dem einen Samen, in dieser einen Nachkommenschaft, in diesem einen Nachkommen, Jesus Christus. Er ist die Erfüllung des Segens Abrahams. Und dennoch musste Jesus, der diese Verheißung an Abraham erfüllt, er musste das Gesetz halten. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Also dieses Gesetz hatte einen Nutzen und eine Notwendigkeit. Christus musste sie erfüllen, aber sie war nicht da, dass die Menschen sie erfüllen zu ihrem Heil, sondern Christus musste es erfüllen und selbst den Fluch auf sich nehmen. Und das ist das, was dann auch über die Rettung gesagt wird. Zum einen erklärt uns Paulus im Galaterbrief, dass die Rettung im Evangelium eine Befreiung ist. Eine Befreiung. Galater 1, Vers 4 beschreibt es schön, dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hier gibt es gleich viele Dinge, die man ansprechen könnte, aber das eine ist, wir sind befreit, wir sind herausgerissen aus einer bösen Welt, aus einer fremden Herrschaft, aus einer Sklaverei, die böse war, die uns unter einen Fluch brachte. Aber nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, nicht nach unserem Willen, nicht weil wir hier gerufen haben, ich will hier raus, oder weil wir uns schon mal auf den halben Weg gemacht haben, sondern nach dem Willen Gottes und Vaters wurden wir herausgerissen aus der bösen gegenwärtigen Welt durch Christus. Und dann schreibt er in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist hier ein bedeutender Anteil von dem Verständnis der Stellvertretung. Jesus konnte uns nur von dem Fluch des Gesetzes, also von diesem Urteil, dass wir Sünder sind und den Tod verdient haben und nicht keine Kraft in uns selbst haben zum Heil. Er hat uns davon losgekauft, indem er sein eigenes Leben hingegeben hat und indem er unsere Sünde auf sich genommen hat, sodass er selbst, als er am Kreuz hing, wie ein Fluch war, wie verflucht, wie einer der schlimmsten Sünder. Und diese Befreiung ist aber nicht nur aus etwas heraus, heraus aus der bösen gegenwärtigen Welt, heraus aus dem Fluch des Gesetzes, sondern auch in etwas hinein. Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also durch den Glauben sind wir befreit, hin zu einer Freiheit, die er dann in den letzten beiden Kapiteln ja etwas näher definiert. Dann erfahren wir auch etwas zur Erwählung. Paulus, er schreibt von seiner eigenen Bekehrung, wie er selber zum Glauben gekommen ist, in Galater 1, Vers 15 und 16. Und er schreibt, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an... Entschuldigung, ich habe einen falschen Vers hier. Galater 1, Vers 15. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt hat und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Paulus sagt, er war ein Verfolger der Gemeinde Christi und er kann sagen, schon als ich geboren wurde, hatte Gott mich schon auserwählt. Aber in seiner Zeit hat er sich mir geoffenbart und mich berufen und mich beauftragt zur Verkündigung von Christus. Die Bekehrung ist nicht etwas, wo Paulus sagt, ich habe nochmal genau drüber nachgedacht, ich habe nochmal genau die Bibel studiert und ich kam auf das Ergebnis, dass ich doch an Christus glauben sollte, dass er der Messias ist. Nein, er sagt, er hat sich mir geoffenbart. Und jetzt verstehe ich, dass Gott mich schon erwählt hat zum Heil. Noch von meiner Mutterleibe an. Bevor er irgendetwas tun oder verstehen oder sagen konnte. Und dann die Rechtfertigungslehre. In dem Streit mit Petrus, da zitiert Paulus, was er Petrus gesagt hat. Und er zitiert es in einer Weise, die quasi auch nochmal neu die Galater daran erinnern sollte. Ach ja, das ist die Rechtfertigungslehre, die er uns gepredigt hat. Er macht das hier ganz geschickt. Und das ist auch das, was ich gerade angefangen hatte zu lesen. Galater 2, Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wunderbar. Das, was er Petrus sagte, das predigt er hier im Grunde nochmal erneut den Galatern. Er sagt, wir haben doch alle erkannt, dass wir die Gesetzeswerke nicht halten können. Und allein wenn wir auf Christus Jesus vertrauen, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden, dann erklärt er ja später, das ist genau das, was Abraham tat. Er glaubte an die Verheißung, das wurde zu seiner Gerechtigkeit, nicht seine Gesetzeswerke. Und wenn wir jetzt das Gesetz präsentieren als etwas, was wir halten können, um gerechtfertigt zu werden, um Gerechtigkeit zu erlangen, dann vertauschen wir das Evangelium. Aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein. Kaum ein Brief, vielleicht höchstens der Römerbrief, präsentiert uns so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir den Glauben und nicht die Verdienste zu unserer Gerechtigkeit sehen. Und dann gehört aber auch zur Rettung das Verständnis, dass Gott etwas tut, und zwar tut, wie kein Mensch es tun kann. Was ist etwas, was allein Gott tun kann und niemals ein Mensch? Etwas schaffen, etwas neu schaffen. Gott ist der gute Schöpfer. Und jetzt heißt es hier in Galater 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas. Also das, was der Mensch machen kann, ja, Messer nehmen und Haut abtrennen oder so, das kann ein Mensch machen. Aber er sagt, das gilt überhaupt nichts, sondern nur eine neue Schöpfung. Derjenige, der zum Glauben kommt, der wird neu geschaffen von Gott. Er ist eine neue Schöpfung. Und Paulus geht noch weiter. Wer durch Glauben gerechtfertigt ist, der gehört zum Israel Gottes. In Galater 6, Vers 16 heißt es, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Und denkt man, meint er damit vielleicht eigentlich die Juden in Jerusalem? Oh nein. Wenn wir nur es vergleichen mit diesem Bild zwischen Sarah und Hagar, was Paulus hier meint, ist diejenigen, die so glauben, wie Abraham glaubt, an die Verheißung und nicht an die Werke. Das ist das wahre Israel Gottes. Das ist das wahre Volk Gottes. Er schreibt das den Galatern. Und er sagt, Friede über euch, ihr seid das wahre Israel. Und nicht die, die sich rühmen auf ihre mosaischen Gesetze, auf ihre Beschneidung als Zeichen ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Nun, der Galaterbrief, er ist tatsächlich sehr, sehr kräftig in dieser Darstellung des Evangeliums und einer Abwehr gegen eine falsche Einbringung und Erneuerung des Gesetzes. Und das hilft uns sehr im Verständnis der Heilsgeschichte. Tatsächlich, wenn wir die Heilsgeschichte bundestheologisch von Abraham hin bis zu den Gemeinden der Nationen, unter anderem den Galatern, sehen, dann lernen wir hier von Paulus enorm viel über diesen Bogen der Heilsgeschichte. Es gibt eine einzige Rettung von Abraham bis Christus. Er sagt den Galatern, den Heidenchristen, dass sie genauso glauben müssen wie Abraham. Und er warnt sie davor, nicht etwas aufzunehmen, was weder ihnen noch den Juden dient, sondern sie müssen genauso zu allen Zeiten an die Verheißung Gottes glauben. Tatsächlich gab es die Verheißung schon vor Abraham, schon gleich am Fuße, am Eingang von Garten Eden. Die Verheißung auf Christus. Und jeder, der glaubt an diesen Verheißung, der wird gerechtfertigt, der seine Sünden erkennt und allein vertraut auf den, der den Fluch überwindet. Es gibt eine einzige Rettung. Aber der Sinai-Bund, der mosaische Bund, es war eine zeitliche Ordnung, um auf Christus hin vorzubereiten. Ich werde hier nicht mehr allzu viel darauf eingehen, um der Zeit willen, aber heilsgeschichtlich ist das eine sehr, sehr wichtige Komponente hier im Galaterbrief, zu verstehen, wozu war eigentlich dieser Bund am Sinai, wozu ist er gegeben, wie steht er in Verbindung mit der Verheißung Abrahams. Und eines der Hauptpunkte, die Paulus im Galaterbrief macht, sobald wir das Gesetz isolieren von der Verheißung, gehen wir fehl. Dann verstehen wir nicht, wozu es gegeben ist. Wir müssen die Verheißung an Abraham und das Gesetz unter Mose, wir müssen es verknüpfen, sonst haben wir hier einen falschen Weg. Und tatsächlich, wenn man so will, ist gerade das Verständnis über das Gesetz Mose ein wichtiges Thema. In Galater 3, Vers 10 heißt es, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Der mosaische Bund war ein Werkebund. Und er sollte unter die Sünde verschließen, er sollte darauf hinleiten, dass wir Sünder sind und einen Retter brauchen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen moralischem Gesetz und, man nennt es manchmal, positives Gesetz. Das heißt, es gibt manche Gesetze, wie zum Beispiel das der Beschneidung, ist von Gott gegeben, aber es entspringt nicht dem Wesen Gottes. Also zum Beispiel, du sollst die Wahrheit sagen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Das ist ein moralisches Gesetz und es entspricht dem Wesen Gottes, weil Gott kann nicht lügen. Und wir sollen die Wahrheit sagen. Das gilt zu aller Zeit für alle Menschen. Und auch du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Es hängt zusammen mit dem Wesen Gottes, dass er ein einziger Gott ist, der alles geschaffen hat, dem alle Ehre allein gebührt. Aber Gott hat in der Zeit manchmal positive Gesetze gegeben, die nicht bedingt waren in seiner Natur, die nicht zu jeder Zeit und für alle Menschen galten, sondern in einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Zweck, wie zum Beispiel die Beschneidung. Und sie sollte dienen, von Abraham bis zu Christus, nicht als einen Maßstab von Gerechtigkeit, sondern um etwas aufzuzeigen und auch das Volk Israel abzusondern, damit die Verheißung erfüllt wird in Christus. Was Paulus nun macht in den letzten beiden Kapiteln, ist sehr interessant. Nachdem er sagt, dass all das Gesetz, die Gesetzeswerke und so weiter, dass sie nicht dienen, dass sie abgetan sind, dass sie nicht wieder erneuert werden dürfen, sagt er in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er sagt, in der Freiheit durch Christus, durch den Glauben an Christus, erfüllen wir das, was das Gesetz, was der eigentliche Kern des Gesetzes ist, das Moralgesetz von Gott. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Er sagt, wir müssen ein Gesetz erfüllen. Wir haben ein Gesetz, wir sind nicht gesetzlos. Aber nicht diese zeitlichen Gesetze, die mit dem Sinai-Bund verbunden waren, die nur eine Hilfe sein sollten, eine zeitliche Hilfe, bis die Verheißung kommt, bis die Verheißung erfüllt ist in Christus. Aber das Moralgesetz, das, was Gott für gut und richtig erklärt, das, was zu allen Zeiten für alle Menschen gilt, das, was er mit seinen eigenen Fingern auf die Gesetzestafeln geschrieben hat, das erfüllen wir eben gerade nur durch die Kraft des Geistes im Glauben an Christus. Galater 6, Vers 13, denn auch sie, die beschnitten sind, verfolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Er sagt, sie freuen sich daran, dass sie diese äußerlichen Formen, diese Rituale des Gesetzes halten. Aber das eigentliche Moralgesetz, das, was Gott für gut und richtig erklärt, das, was eigentlich gerecht ist, das erfüllen sie selber nicht. Dieses kleine Buch trägt dazu bei, wie Christen ihre Bibel zusammenbringen sollen. Zum Verständnis der Bibel, zum Verständnis der Heilsgeschichte. Darüber hinaus erklärt Paulus, dass Christus zur festen gelegten Zeit kam, um versklavte Sünder zu erlösen, und führt weiter aus, dass Christus für diese Erlösung selbst zu einem Fluch werden musste an unserer Stadt. Ein bedeutender Beitrag zu unserem Verständnis der Sühnung. In Christus allein, aus Gnade allein, im Glauben allein. Amen. Gibt es konkrete Nachfragen? Ja, Alexander.
Vielleicht eine spezielle Frage, die das Thema am Rand schneidet. Aber es ging viel um den Alten und den Neuen Bund und auch im Endeffekt auch um die Gleichheit oder die Verheißung, die Abraham gegeben war, die Paulus ja immer wieder auf den Neuen Bund auch bezieht, auf Vorausschauen.
Yeah.
Ja. Das sagen ja auch die Presbyterianer, also alle Kindertäufer, dass darin ersichtlich ist, dass der alte und der neue Bund im Grunde, oder dass der neue Bund nicht wirklich neu ist. So hat es zum Beispiel gestern Jürgen Burkhard Klaut gesagt, über den Korintherbrief. Und da vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen.
Yeah.
Was dann, wie die Taufe neu ist für den neuen Bund?
Ja, das, ich möchte es nicht zu weit ausführen, aber als reformierte Baptisten glauben wir tatsächlich, dass der neue Bund neu ist. Und zwar in dem Sinne, dass der alte Bund kein abgeschlossener und erfüllter Gnadenbund war, sondern ein verheißener Gnadenbund. Im Alten Testament wurde der neue Bund verheißen. Und Paulus spricht hier von Verheißung. Er spricht von der Verheißung an Abraham und so weiter. Das heißt, im Alten Testament gab es noch nicht diesen erfüllten Gnadenbund, sondern der neue Bund ist der vollendete und erfüllte Bund der Gnade, wenn man so will. Und es ist tatsächlich neu darin, dass Christus gekommen ist und dass das eine Realität ist und nicht etwas, worauf nur hingewiesen wird, was verheißen wird, was versprochen ist. Und genau, im altreformierten Verständnis ist es im Grunde, dass dass es im Alten Testament alles schon genauso vorhanden war wie im Neuen Testament, nur unter anderen äußeren Formen. Und wir würden sagen, nee, im Alten Bund gab es nur diese Verheißung von dem Neuen Bund. Aber in Christus, als er sprach, dies ist der neue Bund in meinem Blut beim Abendmahl, da hat er diesen neuen Bund und mit dem neuen Bund diesen Bund der Gnade, der durch die ganze Alte Testament verheißen war, versprochen war, aufgezeigt war, hat er tatsächlich eingesetzt. Und darum stehen wir in einer neuen Zeit unter einem abgeschlossenen Bund der Gnade, in dem wir in Sicherheit stehen. Ja. Zunächst einmal ist die Beschneidung, unter anderem wird das hier im Galaterbrief deutlich, ist die Beschneidung ein Hinweis auf Christus. Das heißt, die Beschneidung hatte einen zweifachen Sinn, es hatte eine Botschaft und eine Unterscheidung. Die Nachkommen Abrahams, sie sollten dieses Merkmal tragen, damit dann Jahrhunderte später erkannt wird, ein Nachkomme Abrahams ist der Christus. Ja? Und eine Unterscheidung von all den anderen Nationen, dass sie sich nicht vermischen. Viele Gesetze dienen einfach dazu, dass sich das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, die Nachkommen Isaaks, die Nachkommen Jakobs nicht vermischen mit den anderen Völkern, damit diese Verheißung an Abraham wahr wird, dass sein Same, sein Nachkomme den Segen zu allen Nationen bringt. Übrigens der Grund, warum auch nach dem Exil nur der Stamm Juda und Benjamin zurückgeführt wurden und die anderen 10 Stämme haben sich zerstreut und so weiter. Ja. Die Beschneidung hat tatsächlich nach Christus keine Bedeutung mehr, weil sie dieses Unterscheidungsmerkmal war und hinzeigen sollte, einer der Nachkommen Abrahams sollte dieser Segen sein. Und mit Christus und der Beschneidung von Christus, wie auch im Neuen Testament deutlich gezeigt wird, ist das erfüllt. Dann gibt es natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Nun, diese Bedeutung heißt, dass wir unsere Unreinheit abgeschnitten werden soll. So. Und das war ein Zeichen sogar schon im Alten Testament eigentlich für die Herzensbeschneidung, wie Mose selbst sagt, ihr seid noch unbeschnitten an euren Herzen, ihr seid unbeschnitten an euren Ohren, ihr seid unverständlich, was das Geistliche angeht und wir brauchen diese Wirkung Gottes nicht mit einer Beschneidung mit Menschenhand, sondern eine Beschneidung von Gott, der die Sünde abtrennt. Und da, wo das geschieht, ist tatsächlich eine neue Geburt. Deswegen heißt es im Kolosserbrief, dass wir eben halt beschnitten sind. Und wenn man so will, hat es nichts, kann man sagen, ja, es hat eine Bedeutung, wenn wir es aber auf die Wiedergeburt hinweisen und nicht auf die natürliche Geburt der Nachkommenschaft. Ja. Ja, Pädagogos, ja, Erzieher. Er spricht hier von einem Unmündigen, der noch nicht das Erbe antreten kann. Es war im Grunde eine Zeit der Überbrückung zwischen Abraham und Christus. Und in dieser Zeit, Paulus sagt, in der Fülle der Zeit kam Christus, aber es war 2000 Jahre nach Abraham, ja, und diese Zeit dann auch gerade durch das mosaische Gesetz 400 Jahre nach Abraham, diese Zeit, damit die Notwendigkeit an diese Verheißung zu glauben, damit erkannt wird, dass dieses Heil gebraucht wird, damit auch diese äußeren Rahmenbedingungen erhalten bleiben, dass tatsächlich ein Nachkomme aus der Nachkommenschaft von Abraham erhalten bleibt, damit all das nachverfolgt werden kann, damit sich das Volk Israel absondert von den anderen Nationen und auch die ganzen Opfer, die ganze Zeremonialgesetz. Es sollte hinweisen auf Christus. Einmal, was Christus tun wird und einmal, warum Christus kommen muss. Sie mussten ihre Sünden erkennen, das diente als Erzieher. Sie mussten aber auch erkennen, in was für einer Weise sie gerettet werden können, anhand der Opfer und all der Zeremonialgesetze. Und sie mussten als Volk quasi abgesondert sein. Das ist ja das, warum auch Petrus sich dann absonderte von den Heiden, weil er dachte, das gehörte ja noch zu dem Gesetz. Und Paulus sagt, nee, Christus ist gekommen. Wir brauchen diesen Erzieher nicht mehr, der bis auf Christus hinführt, der uns zeigt, wo Christus ist. Er ist gekommen und jetzt sind diese Formen, die zu dieser Zeit der Unmündigkeit zu einem Nutzen hatten, jetzt sind sie abgetan. Ist noch ein großes Thema, Gesetz überhaupt, aber genau. Corinna.
Es gab doch ein Happy End, oder? Also, dass sie den auch gut aufgenommen haben. Also, ich glaube, meine, dass es in den späteren Hinweisen.
Ja. Ein guter Hinweis, ja, tatsächlich bei der Spende für die Gemeinde in Jerusalem, da werden einige Christen genannt aus den Gemeinden aus Galatien. Und das ist tatsächlich ein Hinweis, dass sie das gut aufgenommen haben und dass sie auch Vertrauen zu Paulus hatten. Guter Hinweis, ja. Happy End, richtig. Gut, machen wir auch ein Happy End. Es ist schon, die Zeit ist fortgeschritten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lass uns noch einmal beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns Christus gesandt hast als einen einzigartigen, unvergleichlichen Retter. Aber Herr, wir bekennen dir, dass auch unser Herz so geneigt ist, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen, auf unsere eigenen Werke, dass wir sogar dein Gesetz gerne so gebrauchen wollen, um uns selbst zu erheben und uns zu rühmen oder uns zu vergleichen mit anderen, Vertrauen zu fassen auf äußere Rituale, die uns lehren sollen, aber nicht uns erheben sollen oder uns ein falsches Versprechen geben sollen von unserer eigenen Kraft oder unserer eigenen Gerechtigkeit. Und darum, Herr, bitten wir dich, demütige uns, wo es notwendig ist. Aber schenke uns einen klaren Blick auf Christus. Ja, male uns Christus vor Augen erneut, dass wir verstehen, dass wir allein in ihm Heil haben, dass wir allein in ihm Erben des Segens Abrahams sind. Dies bitten wir dich zur Ehre deines Namens. Amen.